Guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der zweiten Vorlesung Info 2, funktionale Programmierung und Verifikation. Ich habe wieder ein Feedback eingerichtet, eine Feedback-Session. Dort drüben sind der magische Session-Kürzel, AER. Da können Sie, wenn Sie wollen, können Sie da sich einschalten und was posten. Aber wie gesagt, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, Sie können auch hier das direkt machen. Ich denke, das ist sogar noch einfacher. Und im Zweifelsfalle wedeln Sie mit der Hand, damit ich Sie sehe. Was hatten wir das letzte Mal gemacht? Ja, unser Ziel war jetzt, uns zu vergewissern, dass das Programm tut, was es tun soll. Und das erste Hilfsmittel, was wir kennengelernt hatten, war diese Sache mit den Zusicherungen, mit diesen Assertions. In Java dieses Assert-Kommando. Und wir hatten jetzt in der Java-Welt ist das so, Sie schreiben das in Ihr Programm rein, dann können Sie Ihr Programm laufen lassen. Sie geben dem Compiler vielleicht noch eine Option mit, dem Laufzeitsystem eine Option mit, dass diese Assertions überprüft. Und dann werden die zur Laufzeit überprüft. Und wenn zur Laufzeit, wenn man an den Programmpunkt kommt, sie erfüllt sind, dann ist alles gut. Und wenn sie nicht erfüllt sind, dann wird eine Exception, ein Error geworfen. Und die Programmausführung beendet sich. Und wir hatten jetzt gesagt, wir wollen das nicht für einzelne Programmausführungen, wir wollen es ein für alle Mal für das Programm rausfinden. Aber trotzdem wollten wir diese Assertions verwenden, um auszudrücken, was wir meinen, was an den verschiedenen Programmpunkten gilt. Und wir hatten dann jetzt erstmal einen super extremen Standpunkt eingenommen. Wir haben gesagt, wir schreiben jetzt einfach überall in unser Programm Assertions. Ja? Im Kontrollflussgrafen heißt das, nach jedem Statement schreiben wir eine Assertion hin. Es gibt hier noch eine spezielle Assertion, die fällt ein klein wenig aus dem Rahmen. Das ist diese hier an dieser Stelle. Diese Stelle hat nicht so direkt eine Repräsentierung im Programm. Was ist das? Das ist die Stelle, die ich bin vor der Schleife. Dieses A soll eine Zusicherung sein, eine Assertion, die gilt, wann immer ich an diese Stelle komme. Das heißt, wenn ich das erste Mal zur Schleife komme und bei jedem weiteren Mal, wenn ich erneut in die Schleife hineingehe, weil ich den Rumpf erfolgreich abgearbeitet habe, dann komme ich auch an diese Stelle. Okay? Ja, ist die Frage, ob man diese Stelle braucht, aber ich fand sie einfach nett, weil die konzeptuell im Kontrollflussgrafen gibt's die und konzeptuell haben wir auch diese Stelle. Wir stellen uns halt vor, eine Schleife ist so eine Iteration und ich führe erstmal den Rumpf keinmal durch, dann einmal, dann zweimal, dann dreimal und dieses A soll für alle diese vielen Iterationen gelten. Okay? So, das war das. Jetzt haben wir unser Programm oder unseren Kontrollflussgrafen super angereichert mit allen diesen Behauptungen. Und wir hatten uns das letzte Mal, um das vielleicht auch noch einmal zu sagen, ich hatte Sie darauf hingewiesen, dass das natürlich hier ist Ihre Intuition gefragt. Sie müssen Ihr Programm kennen, sonst können Sie diese Assertions gar nicht hinschreiben. Ja, das gibt Ihnen niemand. Sie müssen einfach wissen, was das Programm tut. Sonst können Sie auch nichts darüber beweisen. Ja? Wenn Sie ein Programm, was Ihnen, deswegen ist es die größte Strafe auf Erden, wenn Sie von jemand anderem ein Programm kriegen und der sagt jetzt zu Ihnen, jetzt beweis mal, dass es das Richtige macht. Ja, Sie sind natürlich völlig aufgeschmissen, weil Sie überhaupt nicht wissen, was das Programm macht. Wie sollen Sie dann zeigen, dass es das auch noch richtig macht? Ja, also Sie müssen Ihr Programm gut kennen. Und hier in diesem Fall das GGT-Programm, das ist so klein, da haben wir eine gute Chance, das noch gut zu kennen. Und die anderen Beispiele, die wir betrachten werden, sind auch so klein, die können wir genau anschauen und dann kennen wir sie gut. Ja? Okay, jetzt haben wir diese Zusicherungen überall. Was wollen wir dann machen? Unsere Vorstellung ist, wir prüfen dann, ob die Zusicherungen richtig gewählt sind. Also ob die irgendwie zusammenpassen. Ja, ich kann ja nicht irgendwie an einer Stelle, also schauen wir uns jetzt hier das nächste an, wir betrachten jetzt mal hier eine ganz super einfache Situation. Und diese super einfache Situation ist, wir haben eine Zuweisung. Ja, und wir haben jetzt eine Zusicherung davor und eine danach. Und wir fragen uns, passen die zusammen? Ja, also Und natürlich kann ich nicht x-beliebiges da vorschreiben und dann glauben, dass x-beliebiges danach irgendwie dazu zusammenpasst. Aber das heißt, wir müssen uns auch hier wieder genau überlegen, was passiert denn eigentlich an dieser Zuweisung? Naja, ich meine, gut, das ist jetzt irgendwie banal und Sie werden jetzt lachen, oh, was erzählt er uns denn jetzt für langweiliges Zeug? Aber es ist halt einfach so, wir müssen uns überlegen, was passiert da? Und ich meine, was passiert ist, der Wert von x kriegt halt hier, ist nachher die Summe von den Werten von y und z davor. Ja, also ich muss die rechte Seite auswerten mit Hilfe der Werte der Variablen vor der Zuweisung und dann kriege ich den Wert der Variablen auf der linken Seite nach der Zuweisung. Ja, also damit nachher x größer als 0 ist, heißt das, der Wert, den das x erhalten hat, muss eben größer als 0 sein. Sonst geht das nicht. Und welchen Wert kriegt es? Naja, den Wert von y plus z. Das heißt, den Wert der rechten Seite. Ja? Also wir sehen hier, dass dieses auf irgendeine Weise, interessanterweise, hier so eine Art Rückwärtsrechnung uns die Sache leicht macht. Ja? Das ist die Aussage, die Zusicherung, die wir nachher haben. Na, die Frage, ob hier irgendwie noch was. Ja, das ist die Zusicherung, die wir nachher haben. Und wie kriege ich jetzt eine ganz technisch, ja, wir müssen ja irgendwie, dass wir wollen das ja möglichst mechanisch machen, damit wir möglichst wenig denken müssen. Wie kriege ich möglichst systematisch eine Zusicherung, die vorher gelten muss, damit nachher x größer als 0 ist? Was muss ich machen? Ich muss in diese rote Formel für das x das einsetzen, was bei der Zuweisung auf der rechten Seite steht, das y plus z. Weil das ist ja gerade der neue Wert für das x. Also ganz mechanisch kriege ich sozusagen eine Zusicherung, die vor der Zuweisung gelten muss, aus derjenigen, die nachher gelten muss, indem ich einfach das x maschinell gewissermaßen ganz mechanisch ersetze durch die rechte Seite. Hier das y plus z. Ja, und dann komme ich hier raus. Okay? Und dann habe ich eine Vorbild, ja, also ganz noch mit Zahlen, wenn Sie sich das denken wollen. Y und z hat den Wert 2 und 3 und dann frage ich mich, gilt nachher x größer als 0? Ne, dann muss ich 2 und 3 zusammenzählen. Das ist hoffentlich 5. Und 5 ist tatsächlich größer als 0. Weil das ist der neue Wert. Okay? Gut, also das allgemeine Prinzip, das war jetzt hier so x größer als 0, aber man kann ja auch eine beliebig komplizierte Formel haben und das ist dann irgendeine beliebige Eigenschaft, die über das x redet. Und dann kann ich so eine Konstruktion angeben und die sieht so aus, ich nehme diese Formel, die nachher gelten muss und ersetze das E für das X. Dann kriege ich eine neue Formel. Und wenn Sie so wollen, ist das eine Art Transformation. Ja, ich habe eine Eigenschaft, nämlich dieses B und ich transformiere das in eine andere Eigenschaft. Das ist nämlich dieses, das, was ich hier rot gemalt habe. Ja, und das ist, kann man sich davon überzeugen, die minimale Anforderung, die vor der Zuweisung gelten muss, damit das B nach der Zuweisung gilt. Die minimale Anforderung, jetzt gehen wir nochmal zurück hier, da können wir das am Beispiel besser sehen. Hier, damit nachher, was ist das Minimum, was gelten muss, damit nachher x größer als 0 ist? Naja, es muss vorher eben, ja, x kriegt ja gerade genau den Wert y plus z, also muss mindestens y plus z größer als 0 sein. Es könnte mehr gelten. Ja, es könnte y plus z größer als 20 sein. Dann ist es auch größer als 0. Aber größer als 0 reicht. Okay, deswegen schwächste Vorbedingung. Wenn ich mehr verlange, also zum Beispiel y plus z größer als 20, ist ja eine stärkere Einschränkung, als zu sagen, es ist nur größer als 0. Ja, wenn ich also eine stärkere Anforderung habe, ist auch okay. Aber die schwächste ist zumindest die, die ich mechanisch ausrechnen kann. Ja? Und das ist eben, und diese Art und Weise, wie ich diese schwächste Anforderung berechnen kann, das ist so eine Transformation. Die schreibe ich, habe ich hier mit diesem WP. Und WP ist eine Abkürzung, wie Sie sich denken können, und steht für Weakest Precondition. Ja? Und also das ist das, so haben Sie schon mal das wichtigste Takeaway für diese Stunde genommen, können nach Hause gehen. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter, aber das ist sozusagen die Kernbeobachtung. Sie müssen einfach diese Substitution vornehmen, dann kommen Sie bei der schwächsten Vorbedingung raus. Und wenn Sie natürlich jetzt, gut, jetzt haben Sie in Ihrem Programm, haben Sie überall irgendein A hingetan, irgendeine Zusicherung hingeschrieben. Und Sie haben nicht unbedingt immer die schwächsten Sachen hingeschrieben. Sie haben vielleicht irgendwas hingeschrieben, was sich leicht hinschreiben lässt. Aber etwas Stärkeres können Sie auf jeden Fall hinschreiben, weil das gilt ja auch. Wenn ich immer zu einem Programmpunkt, an einen Programmpunkt komme und da ist immer x gleich 7, aber ich brauche nur, dass x größer als 0 ist, ist auch recht. Ja, weil wenn es 7 ist, ist es auch größer als 0. Ja? Deswegen müssen Sie, wenn Sie dieses, müssen Sie dann überprüfen, nachdem Sie überall diese Zusicherungen hingeschrieben haben, müssen, was Sie überprüfen müssen, ist dieses hier. Die Aussage, die Sie vor die Zuweisung geschrieben haben, dieses A, muss diese schwächste Vorbedingung implizieren. Eine stärkere Aussage impliziert eine schwächere Aussage. X größer 20 impliziert, dass X größer als 0 ist. Okay? Frage. Tut sich hier irgendwas? Ist der Paniklevel schon ganz hoch? Nein, gar nichts. Ich hoffe, mal noch nicht viel passiert. Vielleicht ist es noch früher morgen und Sie sind noch müde. Ja, das mit dem Lüften von dem Hörsaal kann ich jetzt nichts dazu sagen. Das ist so eine Art von sagen wir mal, analoger Technik, die ich nicht beherrsche, über die ich dann keinen Zugriff habe. Ich weiß nicht genau, was man hier machen muss. Okay. Also nochmal, wir haben diesen WP, den Operator oder die Transformation, die uns aus der Nachbedingung die schwächste Vorbedingung macht. Und die können wir mechanisch ausrechnen. Und dann müssen wir jetzt überprüfen, das, was wir hingeschrieben haben, impliziert das diese schwächste Vorbedingung. Okay. Und jetzt hier noch ein paar Beispiele, damit Sie ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was hier passiert. Jetzt schreibe ich Ihnen diese Zusicherung hier hin, diese Zuweisung hier hin, die kommt in unserem Programm vor. Und jetzt fragen wir uns, angenommen, jemand hat nochmal dieses x größer als 0 dahinter hingeschrieben, als Nachbedingung, was ist die schwächste Vorbedingung? Ja, jetzt könnten Sie versuchen, sich das zurechtzulegen, aber das Einfachste ist, Sie haben jetzt die Regel gelernt. Wir wenden die einfach an. Das heißt, wir müssen das x ersetzen durch die rechte Seite. Das ist das x minus y. Und das heißt, die schwächste Vorbedingung ist deshalb, dass das x minus y größer als 0 sein muss davor. Dann ist nachher x größer als 0. Und wenn Sie jetzt beschlossen haben, dass das hier, wenn wir jetzt herausgefunden haben, dass dass x minus y die schwächste Vorbedingung ist, dann dürfen wir da auch etwas Stärkeres hinschreiben und das wäre zum Beispiel x minus y größer als 2. Weil wenn der Abstand davor zwischen x und y größer als 2 ist, dann ist er auch sicherlich größer als 0. Folie davor. Genau.
Also A an sich ist nicht die schwächste Bedingung, sondern...
Sie könnte es sein, aber sie könnte auch irgendetwas... Also die Frage ist, ob das, was wir da hingeschrieben haben davor, ob das die schwächste Vorbedingung sein muss. Und die Antwort ist nein. Sie können auch etwas Stärkeres hinschreiben. Es muss nur sichergestellt sein, dass das, was Sie hingeschrieben haben, diese schwächste Vorbedingung erfüllt. Weil dann ist gewissermaßen die Voraussetzung erfüllt, damit nachher x größer als 0 ist. Ja, weil das andere ist die minimale Voraussetzung, damit Sie die Klausur bestehen, ist, dass Sie eine 4.0 haben. Wenn Sie eine stärkere Ergebnis liefern, nämlich 3.0 oder sogar ein 1.0, dann haben Sie trotzdem bestanden. Okay? Und das würde ich Ihnen natürlich auch empfehlen. Die allerschwächste Vorbedingung ist natürlich bei einer Klausur irgendwie ein bisschen wackelig. Sie sollten immer eine stärkere Vorbedingung wählen. Also bei Klausuren zumindest. Und also eine 1 ist dann sicherlich schon eine gute Wahl. Okay? Gut, und jetzt habe ich Ihnen hier drei Beispiele für solche Vorbedingungen, die man hinschreiben kann, angegeben. Das hier war die schwächste. Sie könnten aber auch hinschreiben, x minus y größer als 2, das wäre ein bisschen stärker, oder x minus y gleich 3. Ja, das ist noch stärker. Ja, wenn die Differenz 3 ist, dann ist die Differenz größer als 2 und natürlich größer als 0. Ja, wie so eine Klausurergebnis 1 natürlich besser ist als 2 und besser ist als 3. Okay? Gut, jetzt können wir uns hier jetzt gehen wir wieder zu unserem GGT-Programm. Da hatten wir diese Aussage A. Die war in diesem Kontrollflussgraphen steht da überall dieses A. Was war dieses A? Das A sagte, dass der GGT von den beiden Eingaben gleich dem GGT von X und Y ist. Ja? Und jetzt fragen wir uns, jetzt kommt diese Zuweisung daher, diese Zuweisung, X gleich X minus Y. Und Sie müssen jetzt und wir wollen fragen, was ist die Vorbedingung von dieser Aussage Zusicherung A? Was ist die schwächste Vorbedingung? Also wir nehmen dieses A und dann ersetzen wir dort X durch X minus Y. Was passiert? Die Aussage vorher war, der GGT von A und B ist gleich dem GGT von X und Y. Und das X ist jetzt ersetzt durch Y minus X, also ist es dieses hier. Ja, diese Ersetzung, diese rein mechanische Ersetzung, führt dann zu der Aussage, der GGT von A und B ist der GGT von X minus Y und Y. Gut, und jetzt müssen Sie wieder ein bisschen Insiderwissen herbeiholen. Und wir hatten ein Insiderwissen über den GGT, dass nämlich dieser GGT gerade gleich diesem GGT ist. Das hatten wir bei diesen allgemeinen Regeln, hatte ich Ihnen das hingeschrieben. Und das können Sie jetzt verwenden, dieses zusätzliche Wissen können Sie verwenden, um zu sagen, okay, die Aussage, die ich jetzt erhalte, ist in Wirklichkeit diese nächste Zeile. Ich habe hier diese Äquivalenzpfeile, diese Dreifachstriche, die sollen irgendwie sagen, ich nehme eine Formel und schreibe sie um, ohne ihren Wahrheitsgehalt zu ändern. Ja? Also dieses, indem ich einfach links habe ich hingeschrieben, was ich machen soll, rechts habe ich da in der ersten Zeile hingeschrieben, was das Ergebnis der Substitution ist. Die nächste Zeile ist, ich wende mein zusätzliches Wissen über das GGT an, um diese Formel zu vereinfachen. Und dann stelle ich plötzlich fest, diese vereinfachte Formel ist gerade A selbst. Also das heißt, A wird durch diese Substitution nicht verändert. Okay? Oder sagen wir mal so, die Formel, die ich aus A durch diese Substitution erhalte, ist äquivalent zu der ursprünglichen Formel. Okay? Gut. Und okay, das war jetzt diese Geschichte mit der Zuweisung, die war ja doch gar nicht so schwer, sondern erstaunlich einfach. Jetzt fragen wir uns noch, was passiert bei dem Right? Das haben wir auch noch in unseren als Operation. Und was passiert bei dem Read? Also zuerst einmal, was passiert da, wenn gar nichts passiert? Also so einfach wir haben eine Kante und da ist keine Aktion. Und dann, wenn gar nichts passiert und ich nach diesem gar nichts passieren eine Eigenschaft habe, dann muss ich die vorher auch haben. Ja, das heißt, die schwächste Vorbedingung von B ist dann B. Wenn ich eine Zuweisung habe hier, das haben wir gerade irgendwie ausführlich diskutiert. Was passiert jetzt bei dem Write? Das schauen wir uns zuerst an. Write ist etwas, was wir in unserem Programm natürlich gerne haben. Unser Programm teilt uns irgendetwas mit. Das ist schön, aber ändert den Zustand des Programms nicht. Und deswegen ist es für dieses Assert irrelevant. Das heißt, die weakest precondition von einer Nachbedingung B ist auch wieder gerade B. Okay? So, jetzt das Einzige, was jetzt sozusagen noch interessant ist, Und das ist interessant, ist, was passiert bei dem read. So ein read ist, wenn Sie so wollen, auch nichts anderes als eine Zuweisung. Ja? Sie weisen dem x einen neuen Wert zu, wenn Sie x gleich read haben. Aber das Problem ist, dieses, wir wissen nicht, welcher Wert das ist. Weil leider sind eben unsere Benutzerinnen und Benutzer vollkommen unberechenbar. Die schreiben alles Mögliche hin. Also wir wissen irgendwie nichts. Nach dem read wissen wir nichts über das x. Ja? Das heißt, wenn nachher eine Formel gilt, nämlich die Formel b, damit wir sicherstellen, dass sie tatsächlich gilt, dann muss vorher was gegolten haben? Dann muss diese Formel b vorher auch schon gegolten haben für jeden möglichen Wert von x. Weil wir kennen ja gar nicht, wir wissen ja nicht, was die Benutzerin uns da reinschreibt in das x. Ja? Und das heißt, wenn eine Formel gilt für jeden Wert einer Variable x, dann schreibt man das mit diesem Allquantor, den Sie vielleicht auch schon gesehen haben. Wer hat noch niemals im Leben einen Allquantor gesehen? Okay, da bin ich aber froh. Sonst hätte mich das auch gewundert, wie Sie es bis jetzt geschafft haben. Also, das ist damit drücken Sie also aus, dass diese Eigenschaft b für jeden möglichen Wert, den man lesen könnte, gilt. Okay? Frage. Dann schauen wir uns weiter. Okay, damit sind wir eigentlich schon fast fertig. Wir können jetzt sozusagen für fast jede Kante können wir die Zusicherung davor der Kante, für fast jede Aktion im Programm, die überprüfen, ob die Zusicherung davor und dahinter in einem richtigen Verhältnis steht. Bleibt nur noch eines übrig, und das ist eigentlich, macht aber leider die Programmlogik in einem wesentlichen Umfang aus, und das sind die Bedingungen. Ja, und jetzt müssen wir sozusagen noch schauen, dass diese Asserts, die wir rund um so eine Bedingung herum gruppiert haben, auch zusammenpassen. Und wir haben hier, wenn Sie sich irgendeins von denen schauen wir uns mal ein klein wenig näher an, nämlich zum Beispiel dieses hier, da steht in der Bedingung x größer als y. Ja, und dann ist es ja so, ist ja dann, daraus können wir schließen, insbesondere, dass wir in den Wenn-Teil, in den Yes-Teil nur dann hineingehen, wenn tatsächlich auch x kleiner y gilt. Das heißt, wir gewinnen gewissermaßen zusätzliche Informationen. Ja, weil sonst würden wir ja gar nicht in diese Richtung gehen. Und umgekehrt, wenn wir in den No-Fall hineingehen, dann tun wir das nur, wenn die Bedingung tatsächlich falsch ist. Das heißt, auch da gewinnen wir zusätzliche Informationen. Aus dieser Bedingung gewinnen wir Informationen. Okay. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt können wir hier noch, bevor wir das noch machen, machen wir noch ein Routine-Ding. Wir schauen uns hier diesen Teil hier vorne an und überprüfen, ob hier die Sachen zusammenpassen. Na, hier passiert jetzt fast gar nichts zusammen. So, ob in diesem Teil sozusagen die Asserts, die wir hinschreiben, zusammenpassen. Und was haben wir da hingeschrieben? Da haben wir da gibt es diese Zuweisung. Hier, dieses y gleich b, das ist vor dem a. Wir fragen uns, passt hier, dahinter haben wir dieses a und davor haben wir a gleich x. Passt das zusammen? Und okay, wir schauen uns also an, was ist die schwächste Vorbedingung von dieser Zuweisung y gleich b angewendet auf diese Aussage, dass die GGTs von a und b und x und y übereinstimmen. Und dann, wenn ich für y b einsetze, dann wird dann erhalte ich diese Formel hier. Jetzt schauen Sie sich diese Formel an. Die ursprüngliche Formel hatte an dieser Stelle eben das y und da habe ich das b reingeschrieben. Und ich frage mich jetzt also, die Aussage, die wir dann erhalten als schwächste Vorbedingung ist, dass der GGT von a und b der gleiche ist wie der GGT von x und b. Okay, das ist eine Aussage, die nehmen wir jetzt einfach mal so hin, aber Ja, und dann als nächstes, als nächstes gibt es diese, müssen wir den auf diese Formel, die schwächste Vor, können wir, berechnen wir die schwächste Vorbedingung bezüglich dieser Eingabezeile, dass B den Wert kriegt, aus dem die Benutzerin uns über die Eingabe zur Verfügung stellt und die wir mit Hilfe des Reads dann in diese Variable B hineinschreiben. Okay, das heißt, hinter dieser Anweisung B gleich Read hatten wir die Aussage, dass der GGT von A und B gleich dem GGT von X und B ist. Und jetzt müssen wir, wenn wir davon die schwächste Vorbedingung bezüglich dieser Eingabeanweisung berechnen, heißt das, dass diese gelbe Aussage in Wirklichkeit gelten muss, nicht für ein spezielles B, sondern für alle B. Ja, das war unsere Regel für das Read. Für alle B muss also jetzt gelten, dass der GGT von A und B gleich dem GGT von X und B ist. Und wir fragen uns, das ist jetzt, für welche A's und X ist das der Fall? Und da könnten wir jetzt ein bisschen Mathematik betreiben und darüber nachdenken, aber das ist uns einfach zu mühsam. Wir verstärken die Aussage. Das ist sicherlich der Fall, diese gelbe Formel ist sicherlich der Fall, wenn A gleich X ist. Ja, es könnte noch in weiteren Fällen auch noch der Fall sein, aber A gleich X genügt uns. Es ist eine stärkere Aussage und die reicht uns, das ist genau das, was wir da hingeschrieben haben. Ja, warum ist A gleich X ausreichend, um diese gelbe Formel zu zeigen? Naja, wenn A gleich X ist, dann kann ich an diese Stelle hier eben auch ein A hinschreiben und dann sind ja die beiden, die linke und die rechte Seite syntaktisch gleich. Und dann sind die, das ist sicherlich eine Aussage, die immer gilt. Okay? Ja. Sie fragen, wo diese Aussage herkommt? So, wir hatten hier an dieser Stelle die Aussage A. Dann müssen wir diese Aktion hier ausführen. Und diese Aktion besteht aus zwei Aktionen, nämlich einmal B gleich Read, gefolgt von Y gleich B. Und wir machen jetzt das Folgende. Hier dahinter haben wir dieses A, dann mache ich so Y gleich B. Dann mache ich das mal in Grün, hier hinten habe ich A und dann muss ich jetzt hier, dazwischen habe ich nichts. Und da mache ich jetzt sozusagen, da schreibe ich einfach die weakest B condition von dem A hin, bezüglich diesem A, Y gleich B. Und das hier ist dann die Aussage A, wo B für Y eingesetzt ist. Okay? Und dann mache ich wieder wende ich diese weakest B-Condition Operation an und komme dann hier vorne hin in diese Aussage für alle B A von B für Y. So, das war das. Und diese Formel hatten wir uns gerade angeschaut und die wird impliziert von dem. Okay? Das hatten wir da hingeschrieben. Das war unsere Annotation in dem Programm. Das hatten wir das letzte Mal gemacht. Und jetzt wollen wir die überprüfen. Okay? Also das ist sozusagen nochmal, diese A's und dieses B's, alles was hier in diesem Kontrollflussgraph, ich mache mal die ganze Dings wieder weg, alles was hier, irgendwo muss es doch weggehen, ja. Alles was hier steht, das hatten wir mit Hilfe unserer Intuition über das Programm hingeschrieben und wir versuchen jetzt zu überprüfen, ob das wirklich alles stimmt. So, wir gingen von dem A aus. Das war die Nachbedingung. Na, jetzt muss ich wieder in den hier in diesem Modus. Das war unsere Aussage, die wir danach haben. Und wir machen die Operation und wir fragen uns, was muss davor gelten, und zwar vor der Zuweisung y gleich b. Damit nachher a gilt, muss vorher a gelten, wo ich das b für das y einsetze. Ja, das ist das, was davor gilt. Wir gehen rückwärts gegen den Strom. Okay? Aber ich meine, gut, dass ihr fragt, weil dann, das heißt, dass ihr sozusagen noch wach seid und dass ihr versucht zu verstehen, und ich hoffe, dass man diese Fragen auch beantworten kann und dabei irgendwie weiterkommt. Ja? Weitere Fragen? Vielleicht noch hier? Nee, das ist leider wieder mein Bildschirmschoner. Okay, da ist immer noch die Frage nach der Belüftung. Sonst noch eine Frage? Nicht. Okay, wir rechnen, wir haben also jetzt festgestellt, dass vor diesem y gleich b der GGT von a und b gleich dem GGT von x und b sein soll. Und dann haben wir noch einen Schritt davor, wurde dem b das Read, der Wert von dem b durch das Read gesetzt. Und das heißt, die Aussage da, die wieder da noch davor gelten muss, die ist eben, dass für alle b der GGT von a und b gleich dem GGT von x und b ist. Ja, und zwar an dieser Stelle jetzt hier. Hier sind wir angekommen. Und hier an dieser Stelle, nachdem wir sozusagen dieses a hier hochpropagiert haben, die Vorbedingungen immer festgestellt haben, finden wir, dass an dieser Stelle eben für alle b der GGT von a und b gleich dem GGT von x und b sein soll. Und daraufhin haben wir festgestellt, okay, diese Aussage lässt sich verstärken, nämlich durch genau das, was wir da hingeschrieben haben. Und damit stimmt die Geschichte hier. Okay? Und jetzt müssen wir dasselbe Spielchen machen, durch diese zwei Zuweisungen, die da stattfinden, in diesem x gleich a gleich read. Ich meine, das ist das Problem, dass ich hier natürlich aus grafischen Gründen das dieses da zusammengeschrieben habe, aber wir müssen das als zwei Aktionen vorstellen. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal x gleich a nehmen und dann in dieses a diese Regel für a gleich read anwenden. Okay, das haben wir jetzt gehabt. So, und jetzt, das heißt, wir sind jetzt, dieser Teil ist jetzt überprüft und wir müssen jetzt überprüfen, ob dieser Teil hier noch stimmt, auch stimmt. Und Sie sehen hier, das ist ja, da am Anfang haben wir dieses geheimnisvolle True hingeschrieben, kann ich jetzt auch noch gerade noch mal fragen, warum habe ich da True an den Anfang des Programms geschrieben? True ist ja irgendwie eine relativ langweilige Aussage. Sie haben sie gerade gefragt, dann frage ich Sie. Also Sie wollten antworten, bitte. Gut, true gilt immer. Und das heißt, das ist eine ziemlich schwache Aussage. Wenn ich sozusagen sage, wenn ich gefragt werde nach dem Erkenntnisstand von mir über irgendetwas und ich sage ja, dann weiß man natürlich relativ wenig. Ja? Und true ist sozusagen, und warum schreiben wir nur so eine super schwache Aussage an den Anfang unseres Programms? Die Antwort ist, weil wir da auch gar nichts wissen. Ja, weil wir gehen davon aus, dass am Anfang die Variablen beliebige Werte haben. Wir haben also überhaupt null Plan, was da gelten könnte. Das Einzige, was gelten kann, ist eigentlich tatsächlich die Aussage true. Ja? Gut. Aber wir kommen jetzt von a gleich x und wollen halt einfach gucken, können wir da mit Hilfe unserer Regeln tatsächlich bei diesem true ankommen. Und dann schauen wir also diese Aktion. Ich schreibe oben drüber vielleicht noch einmal zur Erinnerung hin, was wir hier haben. Wir haben a ist gleich read und dann die Zuweisung x gleich a. Und wir arbeiten uns jetzt wieder von hinten nach vorne vor. Wir arbeiten uns von hier, hierhin und von da dann hierhin. Und hier sollte dann am Ende true, ganz am Anfang sollte dann true sein. Wir fangen also jetzt hier an dieser Stelle an und schauen an, was ist die schwächste Vorbedingung für die Zuweisung x gleich a, wenn dann nachher a gleich x ist. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in dieser Formel hier die rechte Seite einsetzen. Das schaffen wir gerade noch und dann kommen wir bei dieser tollen Aussage a gleich a an. Und das ist eine Aussage, die stimmt. Ja? Und das heißt, es ist syntaktisch, steht da irgendwie so eine Gleichheit, aber jetzt sehen Sie wieder hier meine magischen drei Striche. Ich schreibe das jetzt um, ich vereinfache die Formeln. Auch ein wichtiger Trick, Formeln tendieren dazu, groß und unübersichtlich zu werden. Ab und zu lohnt es sich, sie zu vereinfachen. Und hier in diesem Falle, okay, das ist einfach immer wahr. Und deswegen ist das gleich true. Gut? Das heißt, jetzt habe ich bei unserem, jetzt muss ich sozusagen, um ganz an den Anfang zu kommen, jetzt die schwächste Vorbedingung berechnen von der Aussage true. Bezüglich, und die schwächste Vorbedingung bezüglich welcher Operation? Ja, dieser Read-Anweisung. Das heißt, naja, ganz formalistisch gesehen heißt das, ich muss für alle A's muss gelten true. Naja, true gilt halt einfach, auch für alle A's. Also ist das, kann ich das auch wieder vereinfachen, einfach zu true. Okay? Und damit stimmt's. Das heißt, wir haben diesen letzten Schritt auch geschafft. Diese beiden Sachen passen zusammen. Gibt es hierzu eine Frage? Gut, jetzt bleibt noch ein Problem übrig, das habe ich vorhin ja schon gerade gesagt, wir sind fast fertig. Wir können fast überall können wir diese Überprüfungen vornehmen und selbst da haben Sie jetzt gesehen, wo ich irgendwie vergessen habe, so an einzigen Stellen so kleine Zusicherungen hinzuschreiben, da können wir die im Zweifelsfall diese Lücken füllen mit Hilfe unserem WP, weil das liefert uns ja gewissermaßen die schwächste, die minimale Anforderung für den Programmpunkt und dann propagieren wir diese minimalen Anforderungen, bis wir wieder an eine Stelle kommen, wo eine Assertion steht und dann müsste die Implikation gelten. Das Einzige, was uns jetzt noch im Magen liegt, sind die Verzweigungen. Da ist das irgendwie nicht so, weil da gilt sozusagen auf irgendeine Weise, gibt es da irgendwie noch zusätzliche Phänomene. Also schauen wir uns hier diese Situation an, die ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich habe also hier eine Bedingung, wie zum Beispiel x größer als y. Ich habe irgendjemand hat etwas vor die Verzweigung geschrieben. Und jemand hat etwas an den Beginn des else-Teils und an den Beginn des then-Teils geschrieben. Also wenn das eine Verzweigung ist für ein if-then-else. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass das irgendwie ein Verzweigungspunkt ist für eine Schleife, dann ist dieses B0 die Situation, wo man die Schleife verlässt und das B1 ist der Anfang vom Rumpf. Okay, da habe ich auch überall Zusicherungen hingeschrieben und ich muss mich jetzt fragen, wie passen diese Dinger da jetzt alle zusammen? Ja, das sind ja vier verschiedene Aussagen. Ja, Sie sehen das. Auch die Bedingung ist eine Aussage. Ja, okay. Vier Aussagen. Wie passen die zusammen? Naja, es ist doch dann diese Situation, wieder mit ein bisschen Nachdenken, angenommen, es gilt A, vorher, das ist also eine Aussage, die richtig gilt, und ich habe zusätzlich die Bedingung ist nicht erfüllt. Was heißt das dann? Dann gehe ich in diesen No-Fall. Ja, da muss ich gerade bei diesem B0 ankommen. Und andernfalls genauso, wenn A gilt vorher und ich das B und die Bedingung dieses kleine b erfüllt ist, dann muss das b1 gelten. Okay, das ist sozusagen irgendwie das sollte gelten, wenn diese Situation hier eintritt. Jetzt ist haben wir Blut geleckt. Wir wollen natürlich jetzt nicht irgend so ein a haben und dann das überprüfen, sondern es wäre natürlich schön, wenn wir das schwächste a finden würden, das diese Eigenschaft erfüllt. Ja, das schwächste A mit diesen Eigenschaften gibt sowas. Und eine schwächste Aussage, die mit dieser Eigenschaft gibt es, und die sieht einfach so aus. Huch, ich schreibe es einfach hin. Man schreibt sie einfach hin und dann kann man nachweisen, dann, wenn man mag, dass es tatsächlich die schwächste ist. Ach Mist. So, diese Aussage. Wenn nicht B gilt, dann soll B0 der Fall sein. Und wenn B gilt, dann soll B1 der Fall sein. Ja? Okay, das ist jetzt irgendwie, das ist einfach diese Aussage, die schwächste Aussage A, die man da haben möchte oder haben kann. Die ist, da gibt es diesen bisschen von irgendeinem logischen Standpunkt aus so ein bisschen verwirrend, weil da irgendwie diese Pfeile, diese Implikationspfeile sind. Und wir müssen dann, die Frage ist, kann man das noch ein bisschen schöner schreiben? Und ja, man kann. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, wie man diese Formel verschönern kann. Einmal kann man sie so hinschreiben, das ist wieder dieselbe Aussage, nur schöner hingeschrieben. Oder anders ausgedrückt, eine äquivalente Aussage. Oder das ist auch eine Möglichkeit, wie man die hinschreiben kann. Und wie komme ich von, das ist jetzt sozusagen wieder eine kleine Preisfrage, wie komme ich von da nach da? Wieso sind die äquivalent? Als Logiker und begnadeter Rhetoriker müssten Sie jetzt natürlich sofort wissen, wie, und Sie wissen es auch. Okay, ich wiederhole es für die Aufzeichnung. Sie sagen einfach, es ist ja gar nichts da. Hier ist eine Implikation und das ist ein Operator und kann definiert werden mit nicht und oder. Und nämlich genau so. Ja? Schreibe ich noch einmal hin. B impliziert B. Das ist das gleiche wie nicht B oder groß B. Das ist diese, und einfach das, was Sie in diskreten Strukturen auch als kleine Definition irgendwo mal gesehen haben, wird hier eingewendet. Also kein Zauber, kein Wunder, kein Nix. Und das, auf diese Weise, ich mache diesen ganzen Krickelkrackel wieder weg, auf diese Weise können wir diese Implikationspfeile aus dieser Formel wegmachen und ersetzen durch oder. Okay? Die vielleicht leichter, mit denen wir leichter umgehen können. Und dann, dann ist die nächste Frage, die sich uns stellt, weil, ich hatte Ihnen das letzte Mal auch gesagt, Sie sollten allen Argumenten misstrauen, die mit Einschüchterung verbunden sind. Und wenn ich einfach sage, das ist äquivalent, dann sollten Sie das erst einmal, es ist ein Einschüchterungsversuch, Sie sollten es nicht sofort glauben. Sie sollten sich immer überlegen, was ist der Grund? Gibt es einen Grund? Ist es schwer? Ist es leicht? Und hier in diesem Fall ist es leicht, weil da ist wieder, das ist und oder in derselben Formel und die kann man distributiv ausrechnen. Und genau das habe ich hier Ihnen in diesem Zwischenschritt hingeschrieben, wobei ein Term fehlt. Welcher Term fehlt bei der distributiven Ausrechnung? Welchen habe ich hier schon weggelassen? B und nicht B. Und warum habe ich B und nicht B weggelassen? Ja, weil es auf jeden Fall falsch ist. Das ist, ja, tut mir leid, dass ich so eine doofe Frage stelle. Aber ja, deswegen sind trotz dieses distributiven Ausrechnens da nur drei Terme und nicht vier. Also drei von diesen Klammern und nicht vier. Weil der eine false ist und damit einfach weggelassen wurde. Und jetzt frage ich mich, warum komme ich von dem einen zu dem wieso kann ich diese, das mache ich auch wieder alles weg, wieso sind diese beiden Aussagen äquivalent? Wieso kann ich dann dieses oder B1 und B2 auch noch weglassen? B0 und B1, warum kann ich das auch weglassen? Ja, jetzt gehe ich von 3 auf 2. Also warum kann ich das machen? Ganz da hinten? Jetzt ist es wahrscheinlich so leise, dass ich es nicht höre. Jetzt habe ich leider überhaupt nichts gehört. Die schließen sich gegenseitig aus, sagen Sie. Das Nicht-B und das B. Ja, vielleicht so sollte man das vielleicht sehen. Also wir können dann das Argument, ich versuche es sozusagen noch etwas verboser zu sagen, angenommen B0 und B1 gilt. Dann gilt eben entweder das kleine B nicht oder das kleine B gilt. Eins von beiden ist der Fall. Wenn das kleine B nicht gilt, aber B0 gilt, ja, dann sind wir hier. Dann sind wir hier. Und wenn das kleine B gilt, dann, da sowohl B0 wie das B1 gilt, dann ist das wahr. Also eins von den beiden, wenn diese Situation vorliegt, dann ist eins von diesen beiden unteren Termen ebenfalls wahr. Und daraus folgt, dass diese Formel mit den drei, mit diesen drei Konjunktionen die andere impliziert. Genau, wenn die drei gelten, dann gelten die zwei ebenfalls. Und wenn x oder y gilt, dann gilt auch x oder y oder z. Ja, deswegen sind die beiden Formeln deshalb jetzt äquivalent. Okay, das heißt, hier an dieser Stelle war dann doch ein klein wenig noch ein bisschen logisches Argument notwendig, um zu zeigen, dass das auch eine gültige Äquivalenz ist. Und insgesamt haben wir also hier zwei Möglichkeiten, das ist sozusagen die Quintessenz davon, zwei Möglichkeiten an der Hand, wie wir die schwächste Vorbedingung für so eine Verzweigungsstelle hinschreiben können. Okay? Gibt es hierzu Fragen? Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir Beispiele. Ja? Also nehmen wir an, wir hätten die Formel wäre x größer als y und y größer als 0. Und dass die andere Aussage wäre y größer als x und x größer als 0. Ja? Also wir haben hier sozusagen, wenn Sie sich dieses B0 sich vorstellen, dann ist halt hier die drei liegen in einer Reihe und bei dem anderen liegen die auch die drei in einer Reihe, aber die wobei x und y vertauscht sind. Und jetzt nehmen wir an, dass diese Bedingung, die wir haben, mit Hilfe deren wir verzweigen wollen, einfach die Aussage ist, y ist größer als x. Das kommt ja in unserem kleinen Programm auch vor. Und dann können wir jetzt versuchen, einfach diese schwächste Vorbedingung hinzuschreiben. Okay, und dann machen wir das. Und vielleicht, um das sozusagen ganz langsam zu tun, dann wir wählen diese Oder-Form. Ups. Diese Oder-Form, das ist diese hier. Also nicht die Bedingung und B0 oder die Bedingung und B1. Also nicht die Bedingung, wenn wir das ganz ausführlich hinschreiben wollen, nicht die Bedingung ist also hier. Nicht y größer als 0 und Entschuldigung, schreibe ich jetzt hier schon wieder irgendwelchen Quatsch hin. Nicht y größer als x und x größer als y und y größer als 0. Jetzt schauen wir uns diese Formel an. Und was sagt uns diese Formel? Nicht y größer als 0 und x, nicht y größer als x und x größer als y. Kann das der Fall sein? Die Antwort ist nein. Ja? Das heißt, das hier ist, ich mache das sozusagen mal das ist false. Ja, das heißt, was übrig bleibt, ist, die Bedingung ist erfüllt und B1 gilt. Und Moment, dann ist die, und das ist Y größer. Sie bitte? Dann ist die schwächste Vorbedingung, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwelche plötzlich komischen Sachen mache, dann ist also die Vorbedingung, diese, die Formel, die sich dann ergibt, ist dann y größer als x und y größer als x und x größer als 0. Und das ist dann einfach, das steht zweimal da, das ist dann y das ist dann einfach y größer als x. Ich glaube, da habe ich irgendwie möglicherweise einen x, y, nicht y. Ach, ich glaube, da habe ich jetzt was Falsches gesagt. Oh, Entschuldigung. Da diese Formel war vorher falsch. Ich habe das vorhin falsch gemacht. Entschuldigung, ich muss noch einmal zurück, damit ich Ihnen, da habe ich mich selber verwirrt mit meinen tollen Formeln. Also nochmal, wahrscheinlich haben Sie das schon gesehen und verdrehen die Augen. Also nicht nicht y größer als x und x größer als y und y größer als 0. Okay, das war die Aussage. So, und jetzt, wenn wir das jetzt vereinfachen, dann wird daraus x größer gleich y und x größer als y, das steht ja schon da, und y größer als 0. So, Entschuldigung, das war also nicht false, das war natürlich ein Quatsch von mir. Aber jetzt sehen wir hier x größer gleich y und x größer als y. Es kann nur beides zusammen der Fall sein, wenn x größer als y ist. Ja? Das ist also x größer als y und y größer als 0. Okay? So, das war die eine Aussage. So, jetzt schauen wir uns die andere Aussage an. Die mache ich jetzt mal vielleicht in einer anderen Farbe, damit wir irgendwie die beiden auseinanderhalten können. Für den Fall, wo die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, das ist jetzt der Fall, wo y größer als x ist. Das heißt, das ist die Formel y größer als x und y größer als x und x größer als 0. Okay, das können wir auch ein bisschen, da sehen Sie wieder vorne hier, kommt die eine Teilformel zweimal vor. Das können wir vereinfachen zu y größer als x und x größer als 0. Da mache ich auch immer einen Kasten drum. So, das ist jetzt diese Formel. Und zwischen diesen beiden haben wir jetzt das Oder zu bilden. Zwischen diesen beiden Kästen müssen wir das Oder bilden. Kann man das jetzt nachempfinden? Zwischen diesen beiden Kästen das Oder, und das ist die Frage, oh je, das sind ja, ist das, bleibt das einfach stehen? Können wir da irgendwas vereinfachen? Da sehen wir zuerst einmal, dass in dem einen Kasten steht x größer als y und y größer als 0, also eigentlich x und y sind beide größer als 0 und außerdem ist x größer als y. Und in dem anderen Kasten sind zwar auch beide Variablen größer als 0, aber die Ordnung von x und y ist vertauscht. Und das heißt im Klartext, dass wir im Endeffekt nur wissen, die beiden Variablen sind größer als 0 und sie sind verschieden. Ja, weil wenn x größer als y ist oder y größer als x ist, ist alles möglich, nur eines ist nicht möglich, dass sie gleich sind. Ja? Und deswegen bekommt man bei dieser Formel raus. Und jetzt an dieser Stelle sehen Sie, dass man sehr sorgt, wenn man mit diesen Formeln umgehen kann, kann man sehr schnell einen Fehler machen. Haben Sie an mir gesehen, ich habe einen Fehler gemacht. Und man muss sehr sorgfältig überlegen, was man da tut. Und dass man nicht leichtfertig irgendwelche Terme wegschmeißt, und dann um dann Sachen zu vereinfachen und zusammenzuführen. Da ist eine Frage. Das höre ich jetzt, etwas zu schlecht. Die Frage, ob das eine zu technische Frage ist, sonst können wir die vielleicht nachher noch behandeln, oder ist das jetzt irgendwie, wollen Sie eine Variation des Verfahrens, oder was wollen Sie machen? Also ich weiß nicht ganz genau, ob ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Die Frage, fragen Sie, warum man diese Weakest Precondition ausrechnet, warum man nicht am Anfang einfach diese Bedingungen überprüft, dass dieses A und die, wenn angenommen, ich habe das A schon und jetzt kommt die Bedingung daher, dann überprüfe ich das B1, oder ich habe das A schon und es kommt die Bedingung ist falsch, dann muss das B0 gelten. Das könnte man auch machen. War das Ihre Frage? Das könnte man tun, da haben Sie völlig recht, wenn Sie das gefragt haben, aber da ist das eine... Dann ist es natürlich ein vernünftiges Vorgehen, wenn Sie wenn Sie da diese Zuweisung schon haben. Ja? Wenn Sie die noch nicht haben und sie erst noch suchen wollen, dann können Sie das mit dieser schwächsten Vorbedingung machen. Aber so kann man das, Sie haben recht, man könnte diese zwei Überprüfungen machen und dann hätte man vielleicht, dann hat man sich diese Ausrechnung von dieser schwächsten Vorbedingung gespart. Okay? So, jetzt schauen wir uns nochmal irgendwie jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem GGT-Beispiel. Und da war die Aussage ein bisschen, da war dieses größer als 0 oder so, das gab es da nicht. Aber diese Bedingung, y größer x, gab es da auch. Und die Aussage, die wir da eben zu verwalten hatten, das war dieser GGT. Und das war dieser GGT von x und y gleich dem GGT von a und b. Das hatten wir aber sowohl am Wenn-Teil wie im Else-Teil. Und das heißt, wenn ich das große B0 und das große B1 sind beide gleich und beide gleich dieser Aussage, die ich hier blau gemacht, dieser Aussage, die jetzt hier blau ist. Ja, und dann kann ich diese Aussage einmal mit der Bedingung B und einmal mit der Bedingung nicht B zusammenfügen. Das sind diese beiden Aussagen, die jetzt hier stehen, die hier jetzt übereinander stehen. Und wenn ich davon die Disjunktion mache, naja, dann habe ich letztendlich, dann habe ich B und A oder nicht B und A, und dann kann man das A eigentlich ausklammern, und dann habe ich B oder nicht B und A, und was ist B oder nicht B? True, danke sehr. True und A ist A. Das heißt, da fällt die Bedingung ist dann irrelevant. Ja? Das heißt, die schwächste Vorbedingung ist hier einfach diese Aussage groß A selber. Das heißt, der GGT von A und B ist gleich dem GGT von X und Y. Und das ist genau das, was wir da auch hingeschrieben hatten. Okay, also nochmal, wenn Sie im Wenn- und Else-Teil sozusagen als Faustregel, wenn Sie im Wenn- und Else-Teil die gleiche Aussage hingeschrieben haben und Sie wollen wissen, was muss ich vor die Bedingung schreiben, dann können Sie diese gleiche Bedingung nehmen und brauchen da nicht irgendwie kompliziert rumrechnen. Okay, Das heißt, wir haben jetzt auf diese Weise haben wir jetzt zusätzlich noch überprüft, dass hier die Sache stimmt. Jetzt gibt es noch eine Stelle, die wir noch überprüfen müssen, und das ist diese Stelle. Und das ist wieder eine bedingte Verzweigung mit A und jetzt noch diese Aussage B, die dann auf dem im False-Fall steht. Und was war diese Aussage B? Die sah genauso aus, dass der GGT von X und Y gleich dem GGT von A und B ist. Und zusätzlich X gleich Y. Erinnern Sie sich? So, und dann schauen wir uns das an, was wir hier, wie wir damit umgehen. Na, da stellen wir erstmal fest, diese Aussage, ich schreibe es einfach nochmal hin, dann damit wir das irgendwie sehen. Was war diese Aussage B? Das war einfach diese Aussage A mit der Gleichheit der GGTs und X gleich Y. Okay? Und wenn ich jetzt dann einfach sozusagen mich dann ganz wieder formalistisch wieder frage, was ist dann nicht das kleine B, also nicht die Bedingung ist falsch, und das große B gilt. Naja, wenn die Bedingung falsch ist, ist X gleich Y. Und dann habe ich hier stehen X gleich Y und X gleich Y und A. Und das ist natürlich das gleiche wie B. Und wenn ich das kleine B mit dem, eine Konjunktion mit dem A mache, dann habe ich eben A und das kleine B und die Bedingung und der Schleife und das A ist eben A und X ungleich Y. Und dann vergleichen Sie jetzt bitte noch einmal diese beiden Formeln hier. Und die sind wieder auch von der Form, es ist A und eine Bedingung und ihre Negation. Und wenn ich da zwischen diesen beiden rot eingekringelten Formeln das Oder bilde, dann ist das eben gerade A. Okay, schauen wir schnell uns unser Bild an. Was hatten wir? Hier war das Bild. Das heißt, hier hatten wir ja selber, wir waren ja so schlau, wir haben hier ein A hingeschrieben, hier ein A und hier ein B, und das haben wir gerade eben uns überzeugt davon, dass das zusammenpasst. Okay, und jetzt, was haben wir jetzt daraus gewonnen? Und was wir haben jetzt daraus gewonnen, dass tatsächlich an allen Stellen die Zusicherungen, die wir in unser Programm hineingeschrieben haben, zusammenpassen. Ja, man würde das, um das etwas intelligenter zu sagen, man sagt also, das wäre lokal konsistent. Lokal passen die Sachen überall zusammen, sind konsistent. Und ja, und das wäre jetzt also hier die Methode, die wir angewandt haben. Nochmal in einer Zusammenfassung. Erster Schritt, schreibe überall an jede Kante im Kontrollflussgraphen solche Zusicherungen. Dann im zweiten Schritt überprüfe für jede Anweisung, also für die Zuweisungen, für das Read und für das Write und für die No-Op-Operationen, ob die Vorbedingung, die wir hingeschrieben haben, die schwächste Vorbedingung an dieser Stelle impliziert. Das ist eine lokale Überprüfung, die wir machen müssen. Und schließlich müssen wir das Gleiche auch noch an den Verzweigungen machen. Und wenn das jetzt alles passt, dann haben wir etwas, dann passen unsere Zusicherungen alle zusammen und dann sind wir bei einer lokal konsistenten Annotierung des Kontrollflussgraphen mit Zusicherungen angekommen. Und jetzt ist die Frage, was haben wir damit bewiesen? Ja, oder unter welchen Bedingungen können wir dann etwas beweisen? Also das Erste, was wir uns darüber Gedanken machen, das Erste, eines fehlt vielleicht noch, was man hier noch zusätzlich, eine zusätzliche Eigenschaft, die unsere lokal konsistente Annotierung haben muss. Und das ist, ich mache das hier, dass hier am Startpunkt True steht. Das ist ganz wichtig. Es muss alles zusammenpassen und am Startpunkt muss True stehen. Wenn am Startpunkt nicht True steht, aus irgendeinem Grund steht dann zum Beispiel X gleich Y, ja, dann ist es natürlich blöd, weil wir am Anfang unseres Programms nicht sicherstellen können, dass immer X gleich Y ist. Und dann hätten wir damit nur etwas bewiesen für einen guten Fall, aber die im Allgemeinen nicht. Wenn also dann am Anfang zufälligerweise in der Variablen X der Wert 5 ist und in der Variablen Y der Wert 42, dann ist X nicht gleich Y und unsere ganze Argumentation funktioniert nicht. Ja? Das heißt dann, dass wir, unsere Zusicherungen waren nicht stark genug. Wir müssen etwas mehr zu, dass wir, oder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder unsere Zusicherungen waren nicht stark genug. Wir müssen sie sozusagen mehr Informationen über das Programm und über das Programmverhalten mit unseren Zusicherungen ausdrücken und dann, so dass es dann funktioniert. Oder, das wäre die Alternative, die Eigenschaft gilt überhaupt nicht. Das ist noch viel schrecklicher. Wir können, wenn wir irgendwo behaupten, an irgendeiner Stelle gilt, dass der GGD von X und Y gleich der GGD von A und B ist, und es ist gar nicht der Fall, dann können wir lange rumbeweisen, wir werden das nie herausfinden. Ja? Das sozusagen falsche Aussagen dauern ein bisschen länger zu beweisen. Ja, ist aber das ist, ich will mich damit jetzt sozusagen, ich will mich jetzt nicht über Sie lustig machen, sondern ich will sagen, das ist ein ernstes Problem. Das ist nämlich tatsächlich das allerernsteste Problem, dass Leute versuchen, etwas zu beweisen, was gar nicht gilt. Weil damit kann man unglaublich viel Zeit verbrutzeln und man kommt auf keinen grünen Zweig. Und da gibt es Systeme, die machen das dann so, die haben sowas wie Quick Check. Das heißt, man schreibt irgendwann, meint, etwas gilt, und dann gibt es diesen Quick Check, der überprüft verschiedene Eingaben, lässt das einfach mal zufällig wie Testing. Und versucht dann zu gucken, ob die Aussage wenigstens auf diesen Beispielen läuft. Und wenn Sie was Falsches hinschreiben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man eine Eingabe findet, wo das falsch ist. Und dann kriegen Sie eine Warnung, hallo, Sie versuchen hier etwas zu beweisen, was gar nicht gilt. Und das heißt, man muss sozusagen jetzt auch wieder für das Praktische, wenn Sie tatsächlich das praktisch machen wollen in einem System, das immer kombinieren mit so einem Testgenerator, der Ihnen einen Quick-Check gibt, dass Ihnen Ihre falschen Aussagen um die Ohren fliegen, möglichst in einem möglichst frühen Zustand, wo Sie noch nicht viel Energie hinein investiert haben, sie zu beweisen. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Wie habe ich das was? Wie ich die definiert habe? Diese lokale Konsistenz ist definiert durch diese Eigenschaften hier. Dass an jeder Verzweigung gilt diese Eigenschaft, dieses A, was Sie hingeschrieben haben, vor die Verzweigung muss die schwächste Vorbedingung da implizieren. Und an jeder anderen Anweisung muss auch da das A die schwächste Vorbedingung der Nachbedingung implizieren. Wie bitte? Nein. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie wollen. Was wollen Sie jetzt anders definieren?
Also, lokale Konsistenz heißt, dass diese Befehls immer gültig sind.
Das stimmt. Dass die schwächste Vorbedingung gilt. Genau. Sie beweisen letztendlich die stärkere Aussage, aber dann gilt auch die schwächere. Insofern haben Sie recht. Entschuldigung. Ja? Gut? Alle zufrieden? Okay, jetzt müssen wir sind eben, jetzt haben wir so eine Methode, die können wir auch umsetzen, ein Stück weit, aber wir sind ja Informatikerinnen und Informatiker oder Wirtschaftsinformatikerinnen und Informatiker und deswegen wollen wir uns natürlich fragen, in welchem Sinne können wir uns auf dieses Verfahren verlassen? Was gibt uns das Verfahren? Könnte es sein, dass wir damit irgendetwas beweisen, was dann in Wirklichkeit gar nicht gilt? Ja? Und wir müssen uns insbesondere davon überzeugen, dass wir nicht vielleicht mit, wir machen ja doch nur so lokale, kleine Beweise und dann behaupte ich, dass unser riesengroßes Programm, alles in allem, dass wir darüber eine Aussage gemacht haben. Ist schon ein bisschen erstaunlich, dass das irgendwie überhaupt funktionieren kann. Und jetzt, wenn irgendjemand behauptet, wieder Rhetorik, könnte ich natürlich sagen, ja, das ist alles klappt und dann, ja, aber Sie sollten da misstrauisch sein und Sie sollten sich fragen, warum? Warum funktioniert das Ganze? Warum kann ich damit nicht könnte ich damit nicht eventuell beweisen, dass an einem Programmpunkt x größer als 0 ist? Und in Wirklichkeit ist es gar nicht der Fall. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Und dazu, wenn ich sage, ja, was heißt das? Ich beweise, x ist immer größer als 0. Was heißt das denn überhaupt? Und da muss ich dann doch wieder auf das zurückgehen, was man die Semantik. Was passiert denn eigentlich, wenn das Programm ausgeführt wird? Ich will ja eigentlich etwas beweisen über das, was bei der Programmausführung passiert. Also muss ich wissen, was passiert denn bei der Programmausführung? Und was passiert bei der Programmausführung? Naja, haben Sie das schon gesehen? Wie macht man das? Also man muss irgendwie sagen, das Programm, wenn es ausgeführt wird, dann führt es eine Folge von Schritten aus. Und nämlich diese erste Zuweisung, dann diesen Test, dann macht es wieder eine Zuweisung, dann den nächsten Test und so weiter. Und irgendwann mal kommt es am Ende an und fängt am Start an und macht diese Schritte und kommt dann am Ende an. Ja, das ist irgendwie unsere intuitive Vorstellung. Und wenn wir damit wir sagen können, wirklich, unsere Beweise sagen etwas über die Programmausführungen, dann müssen wir auf irgendeine Weise nicht nur eine intuitive Vorstellung haben, sondern wir müssen natürlich hieb- und stichfest festlegen, wie die Programmausführungen aussehen, was tatsächlich bei einer Programmausführung von Java passiert. Und das ist jetzt auch natürlich hier für uns eine lästige Sache, wir müssen wieder so mathematische Definitionen machen, aber es ist auch ein praktisches Problem. Weil wenn Sie eine Programmiersprache benutzen, wo nicht genau festgelegt ist, was passiert, dann ist natürlich schwer zu programmieren, weil Sie wissen ja nicht so genau, was wirklich passiert. Und dann gibt es solche Programmiersprachen, haben Sie vielleicht auch schon gehört, von C. Wer hat schon mal C gehört? Ah, doofe Frage. Aber da gibt es bestimmte Situationen, die sind undefiniert. Und das ist natürlich blöd, weil wir schreiben ein Programm hin, wir denken, das ist alles definiert. Aber wenn dann das Programm in Wirklichkeit die Semantik undefiniert ist und wir wissen es nicht, dann ist der Compiler manchmal ganz schlau und der sagt, ja, das ist undefiniert, ich darf da machen, was ich will. Und dann macht er auch, was er will. Und dann kommt ein Ergebnis raus, was entsprechend der Semantik korrekt ist, aber nicht entsprechend Ihrer Intuition. Also ist es günstig, wenn Ihre Intuition und die Semantik, die wirklich jemand festgelegt hat und bei seinem Compiler verwendet, dass die zusammenpassen. Das ist einer der Gründe, weshalb man sich eben doch manchmal hinsetzen sollte und dann doch genau schauen sollte, was ist definiert bei einer Programmiersprache. Ja? Und wir haben mit unserem Mini wieder so eine Geschichte, die ich aber doch irgendwie immer wieder instruktiv finde. Wir wollen uns das jetzt für Mini-Java kurz anschauen. Ja? Mini-Java ist natürlich so einfach. Da ist es irgendwie einfach. Und Java ist in dieser Hinsicht auch einfach. Zum Beispiel in Java ist es so, na gut, lassen wir diese Geschichten und versuchen uns jetzt auf Mini-Java zu konzentrieren. Und was ist da? Da haben wir, das Programm macht Schritte. Die Schritte verändern den Programmzustand. Jetzt ist die Frage, was ist der Programmzustand? Und wenn Sie richtiges, volles Java haben, dann ist der Programmzustand ziemlich kompliziert. Weil da gibt es alles Mögliche. Da gibt es diese ganzen Objekte, die herumschwirren. Ja? Da gibt es nicht nur die Objekte, da gibt es auch noch, was gibt's noch? Was muss ein Java-Programmierer noch im Blick haben, außer den Objekten, die da herumschwirren? Wie? Das habe ich immer. Was? Die Pointer oder was? Nein, also gut, das sind Objekte auch, sind ja alles Referenzen, da gibt es ja keine richtigen Pointer. Nein, aber in Java gibt es zum Beispiel noch Sie programmieren mit einer Oberfläche. Sie haben Fenster. Und diese, die haben das natürlich repräsentiert durch Objekte, aber manche Fenster sind sichtbar oder nicht sichtbar und das macht bei Java einen Unterschied. Das ist auch etwas, was Sie berücksichtigen müssen. Dann gibt es entsprechend gibt es Threads. Die haben auch irgendwie noch zusätzliche Informationen, ob sie laufen oder nicht. Und das müssen Sie, es gibt Threads, die war, also dadurch wird die Situation unglaublich kompliziert. Ja, also was heißt, sagen wir mal nicht unglaublich kompliziert, sondern sie ist eben nicht, enthält viele Komponenten, die man als Programmiererin oder Programmierer im Blick behalten muss. Und deswegen sind wir jetzt, hoffentlich sind Sie jetzt auch mit mir froh, dass wir hier Mini-Java haben, weil wir haben keine Objekte, wir haben keine Fenster, wir haben keine Threads. Das Einzige, was wir haben, sind wenige, hoffentlich, Variablen. Und diese Variablen haben Werte. Und das müssen wir im Blick behalten. Und an welcher Stelle wir im Programmablauf sind, das müssen wir auch im Blick behalten. Und das sind die einzigen Sachen, die wir im Blick behalten müssen. Ja? Und das heißt, ich repräsentiere jetzt diesen Zustand, den ich im Laufe einer Berechnung erreiche, eben jetzt einfach mit so einer Zuordnung von den Variablennamen zu Werten. Ja, super einfach. Also das x hat hier den Wert 5 und das y den Wert minus 42. Okay, und Sigma soll State, ja, sein. Und ich mache jetzt hier noch eine Vereinfachung, die ist, da weiche ich jetzt von der Java-Semantik natürlich weit ab. Ich nehme jetzt hier einfach an, die Werte von Variablen wären ganze Zahlen. Warum mache ich diese Annahme? Weil wir hier so ein bisschen Formeln hinschreiben und dann schreiben wir Plus hin und sowas und größer und wir stellen uns immer vor, das wären ganze Zahlen. In Java haben wir natürlich nicht ganze Zahlen. Was haben wir in Java? Wir haben den Datentyp Int. Aber das sind sozusagen natürlich nicht ganze Zahlen, sondern ganze Zahlen modulo 2 hoch 64 oder 2 hoch 32, je nachdem, was Sie für eine Bitbreite haben. Ja? Int 32 sogar nur. Nur 32. Das heißt, Sie müssen schon Long nehmen, wenn Sie 64 Bit haben wollen. Gut, und das heißt nämlich, es gibt sowas wie ein Max-Int. Und wenn Sie Max-Int plus 1 machen, dann kommen Sie beim Min-Int raus. Und dann sind Sie plötzlich negativ. Und das ist natürlich blöd, darüber irgendwie eine mathematische Formel zu machen. Weil wir stellen uns immer vor, wenn ich x um 1 erhöhe, wird es größer. Das ist aber in Java natürlich gar nicht der Fall. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier auch mal ein bisschen großzügig und nehmen an, unser Mini-Java hätte ganze Zahlen zur Verfügung. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir hier ein bisschen uns von der Wirklichkeit entfernen, aber es macht uns unser Leben ein bisschen einfacher. Und jetzt noch, dann kann ich an dieser Stelle doch noch eine kleine Anekdote machen. Was ist in C, wenn Sie Ints haben, meinetwegen 32-Bit-Ints, und Sie haben ein Max-Int und machen dann Max-Int plus 1. Was passiert dann? Was? Genau, da ist jemand, der sich auskennt. Das ist undefiniert. Das heißt, das ist, könnte Min-Int sein und wird in vielen Situationen auch Min-Int sein. Aber Sie wissen es nicht. Es könnte sein, dass der Compiler herausfindet, dass Sie hier etwas Undefiniertes machen und liefert Ihnen 0 zurück. Und das ist dann erlaubt. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Java und C an dieser Stelle. Okay. Und wir sind hier, lassen uns, machen das ganz relaxed, wir machen kein Overflow. Okay, und dann fragen wir uns, was haben diese Zustände, diese Programmzustände mit unseren Zusicherungen zu tun, mit unseren Asserts? Naja, unsere Asserts sprechen ja eigentlich über den Programmzustand. Wir sagen, wenn ich da hinschreibe x größer als 0, dann will ich ja sagen, wenn immer ich an diese Stelle komme, dann bin ich in einem Programmzustand, wo diese Eigenschaft gilt. Ja? Das heißt, wir sagen, dieser Zustand ist, also wenn unsere Zusicherung richtig ist, dann müssen alle Zustände bei Erreichen dieser Stelle im Programm diese Zusicherung erfüllen. Also der wichtige Begriff hier ist, ein Zustand kann eine Zusicherung erfüllen oder halt auch nicht. Da haben wir Pech gehabt. Ja? Aber was heißt es, dass dieser Zustand unsere Zusicherung erfüllt? Naja, wenn da x größer als 0 steht, dann schaue ich in meinem Zustand nach, was ist der Wert von x? und dann muss das größer als 0 sein. Ja, also das ganz technisch, ich nehme eine tolle Aussage, das ist dieses große A, und da kommen Namen von Variablen drin vor, und die ersetze ich durch die Werte, ganz wieder Substitution, ersetze ich ganz mechanisch durch die Werte, die meine Zusicherung mir gibt. Das ist das, was ich hier hingeschrieben habe. Und dann habe ich irgend so eine Aussage und dann muss da eben true rauskommen. Also jetzt nochmal schauen wir uns dieses ganz super duper Beispiel an. Ich habe hier x, ja, hier ist mein Zustand. Und meine Aussage A, die mache ich jetzt mal rot, damit man sie gut sieht. Meine Aussage A ist x größer als 0. Was habe ich jetzt gesagt, was ich tun muss? Ich muss diesen Wert hier, das ist der Wert für x, mechanisch da einsetzen. Und dann kommt dann raus 5 größer als 0. Das ist jetzt eine Formel ohne Variablen. Völlig ohne Variablen, also ohne, es sei denn, wenn ich dann noch diese Quantoren habe, aber ansonsten keine freien Variablen. Und dann kann ich mir jetzt diese Formel anschauen und mich fragen, ist sie wahr oder nicht. Und jetzt schaue ich mir diese Formel an, 5 größer 0, okay, das gilt. Ja? Und dann ist es true. Und dann daraus, das heißt, dieser Zustand Sigma erfüllt meine Zusicherung. Okay? Und da haben wir eine, damit wir das irgendwie, das können wir dann immer so sagen, aber wir können das auch hinschreiben. Und deswegen diese Notation, dieses Sigma erfüllt das A. Das ist dazwischen dieser Doppelnagel. Okay? Noch hier ein weiteres Beispiel, damit wir uns ein bisschen so an diese Sache, ja, an diese Begrifflichkeiten gewöhnen können und sehen, dass da nichts Großartiges passiert. Also nichts, schon etwas Großartiges, aber nichts Schwieriges. Hier habe ich also meinen Zustand Sigma. Jetzt hat x den Wert 5 und y den Wert 2. Und die Aussage, die Zusicherung, die ich überprüfen möchte oder die ich aufgestellt habe, ist, dass x größer als y ist. Okay? Und dann frage ich mich, gilt das in diesem Zustand? Erfüllt dieser Zustand meine Aussage? Und dann ersetze ich halt x und y durch die Werte, die in dem Sigma drinstehen. Und dann meditiere ich über die Aussage 5 größer als 2 und stelle fest, jawohl, das ist wahr. Okay? Hier noch eine andere. Aber es ist natürlich so, dass nicht jeder Zustand, das ist auch natürlich banal, aber ich möchte es trotzdem noch einmal betonen, nicht jeder Zustand erfüllt jede Zusicherung. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel als Aussage aufstelle, dass x eben größer als y ist, aber ich habe jetzt so diesen Zustand hier, in dem y halt den Wert 12 hat, während y den Wert 12, während x immer noch den Wert 5 hat, dann ist halt eindeutig der Fall, wenn ich da diese Substitution vornehme, dann steht da 5 größer als 12 und das ist dann eben nicht mehr wahr. Und das heißt, da kommt false raus. Also das heißt, manche Zustände erfüllen eine Zusicherung und manche nicht. Ja. Okay? Gut, und dann gibt es gibt es so ein paar triviale Eigenschaften. Jeder Zustand erfüllt die Zusicherung true. Das war das, was wir schon intuitiv uns gesagt hatten. Deswegen haben wir an den Programm Start immer true hingeschrieben, weil wir da nichts über den Programmzustand wissen. Und andererseits könnte es natürlich jetzt sein, dass aus irgendeinem Grund es mal vorkommt, dass die schwächste Vorbedingung von irgendetwas false ist. Und das ist dann sollte natürlich spätestens in dem Moment sollte bei uns sollten die Alarmglocken anfangen zu klingeln, weil es natürlich keinen Zustand gibt, der false erfüllt. Ja, weil ich kann in false kann ich gar nichts einsetzen und da kommt natürlich nie true raus, weil false ist false. Okay? Und dann gibt es so ein paar Eigenschaften, dass dieses, wenn also ein Zustand erfüllt ein A1 und der Zustand erfüllt auch ein A2, dann erfüllt er natürlich auch die Konjunktion. Und wenn er ein A1 erfüllt oder ein A2 erfüllt, dann ist es das Gleiche, als ob er die Disjunktion erfüllt. Okay? Und ja, so, das ist jetzt im Prinzip die Vorstellung, die wir haben. Das Programm ist zu jedem Zeitpunkt in irgendeinem Zustand. Und dann macht es Schritte. Und diese Schritte sind nicht irgendwelche Schritte, sondern die Schritte folgen irgend so einem Pfad im Kontrollflussgraphen. Ja, dafür haben wir, das ist ja der Witz von dem Kontrollflussgraphen, dass er uns gerade alle möglichen Programmabläufe beschreibt. Und wenn ich so einen Pfad im Kontrollflussgraphen habe, dann fängt er halt an irgend so einem Programmpunkt an. Das ist irgend so eine Stelle zwischen zwei Anweisungen. Und dann bin ich dort in einem Zustand und dann mache ich so Schritte und dann wandere ich von einem Programmpunkt zum nächsten und mache Schritte und ändere dabei den Zustand. Ja? Das ist die Vorstellung. Und deswegen kann ich so eine Programmausführung, wenn ich die jetzt hinschreiben möchte, okay, wenn ich sie malen will, kann ich dann irgendwie so einen Graph malen, eine Schlangenlinie in meinen Kontrollflussgraphen reinmachen. Das ist aber vielleicht blöd. Sie wollen das vielleicht irgendwie explizit hinschreiben. Und wie Sie das machen können, ist halt so, indem Sie einfach so eine Folge hinschreiben. Sie schreiben immer den Programmpunkt hin, an dem Sie gerade sind, und zusammen mit dem Zustand. Dann machen Sie einen Schritt, und dann kommen Sie in einen neuen Programmpunkt und dann mit einem neuen Zustand. Und ja, und das, was Sie, dieser Schritt, den können Sie auch hinschreiben. Das ist nämlich dann immer entweder so eine Zuweisung, ein Read oder ein Write oder ein No-Op. Das ist möglich. Oder ich bin durch eine Bedingung durchgelaufen und dann ist es halt dann schreiben Sie diese Bedingung hin, die da erfüllt ist. Ja, also wenn Sie zum Beispiel dieses Ding hier, könnte man sich betrachten. Ich starte hier an dieser Stelle im Programm, das heißt dann führe ich diese Zuweisung aus, dann komme ich hier oben an diesen Programmpunkt 1, dann muss ich diese Bedingung auswerten und die Bedingung muss ich zu false auswerten und dann komme ich zu diesem Programmpunkt 5, dann mache ich das right. Und dann bin ich am Programmpunkt 6. Ja, und hier sehen Sie das. 3, 1, 5, 6. Das sind die Zustände, die ich durchlaufe. Dabei habe ich erst die Zuweisung ausgeführt. Dann habe ich die Bedingung ausgewertet. Dann habe ich das Write gemacht. Und dabei habe ich dann diese Zustände hier durchlaufen. Ich bin vielleicht mit diesen, das waren die Werte von dem X und dem Y, mit denen ich losgelaufen bin. Dann kam dieses Y gleich Y minus X. Y, ja, da wurde X abgezogen, deswegen hat jetzt Y den Wert 6 und nicht mehr den Wert 7. Und in diesem Zustand ist die Bedingung falsch. Deswegen habe ich hier die Bedingung mit einem Ausrufungszeichen davor gemacht. Das ist diese Negation. Und dann durch die Ausführung der Bedingung begebe ich mich zu irgendeinem Programmpunkt, hier zu diesem Programmpunkt 5, aber der Zustand hat sich nicht geändert. Dann mache ich dieses Write, dadurch ändert sich der Zustand auch nicht. Und das heißt, ich habe hier am Programmpunkt 6 dann denselben Zustand. Okay? Jetzt haben wir sozusagen im Blitzschnell eine Programmausführung auf irgendeine Weise ganz formal hingeschrieben und da an der Stelle machen wir dann nächste Woche weiter. Danke sehr.